Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Up, Poff. Hallo Walter.
Diesmal warst du wieder schneller als ich.
Ich muss versuchen, wenigstens manchmal schneller zu sein.
Okay.
Das funktioniert nicht immer. Lass uns mit einem Gebet anfangen, dann können wir beginnen. Unser himmlischer Vater, wir wollen dir wieder danken, dass du uns hier zusammengebracht hast. Danke, dass du uns bei diesen Gesprächen hilfst und wir bitten dich, unseren Verstand zu erleuchten, damit wir sie so führen können, wie du es gerne hättest. In Jesu Namen, Amen.
Amen. Martin, wie wir schon öfter sagten, wollen wir nicht nur sehen, wo wir uns innerhalb des aktuellen Weltgeschehens befinden, sondern wir möchten auch gerne einige geistliche Punkte besprechen, die sich ergeben müssen. Während die Welt dabei ist, die nächste Welle einzuführen, um es mal so auszudrücken, können wir über geistliche Dinge reden. Wenn dann die nächste Welle kommt, können wir über den Brief des Papstes sprechen und über
COP 27.
Ja, über COP 27 und über all diese Dinge, die sich so ereignen. Aber solange sie uns eine Atempause geben, lass uns doch auch über geistige Dinge sprechen.
Denn ist es nicht in Wirklichkeit genau das, was wir brauchen, um auf all diese Dinge vorbereitet zu sein?
Ja, denn wir sollten ja nicht nur wissen, was in der Welt passiert, sondern wir müssen uns geistig auf das vorbereiten, was über diese Welt kommt. Denn wenn wir nicht geistig vorbereitet sind, werden wir nicht bestehen können.
Nein.
Wir müssen den Glauben Jesu haben. Und der Glaube Jesu war bereit, bis ans Kreuz zu gehen. Petrus hatte zu jenem Zeitpunkt nicht den Glauben Jesus.
Nein.
Er hatte den Glauben eines Petrus und verleugnete Jesus dreimal. Ich habe das erst gestern Abend wieder gelesen und fand es wieder so überwältigend. Der Erste, der ihn fragte, bist du nicht einer von diesen, war die Frau, die die Tür hütete, als er hineinkam.
Ja, schon an der Tür.
Ja, gleich die erste Person, die ihn sah. Du bist einer von ihnen. Und er sagte, nein, bin ich nicht. Dann ging er ans Feuer, um sich zu wärmen, stimmt's? Er wärmte sich und alle um ihn herum. Alle sagten, du bist einer von ihnen. Und er leugnete es, stimmt's? Und der Dritte, der ihn fragte, weißt du noch, wer das war?
Es war drinnen, wo Jesus angeklagt wurde. Aber es fällt mir nicht mehr ein.
Genau. Als ich das las, traf es mich. Warum übersehe ich diese Dinge? Ich habe es übersehen. Ich habe es wirklich übersehen. Der Dritte war ein Verwandter dessen, dem das Ohr abgeschlagen worden war.
Wow, okay. Nein, das war mir nicht bewusst.
Das steht im Johannesevangelium. Ein Verwandter dessen, dem das Ohr abgeschlagen worden war. Ich erkenne dich.
Wow.
Und deshalb war er wohl auch so hartnäckig, denn er wusste, dass er ein Knecht des Hohen Priesters war. Und er wusste, dass er ihm das Ohr abgehauen hatte. Also musste er es auf heftigste abstreiten. Ist das nicht interessant?
Aber Gott setzte diese drei dorthin.
Ja, diese drei Gruppen. Zuerst eine Frau,
ja,
dann eine Gruppe und schließlich der Verwandte dessen, der von Petrus angegriffen worden war. Das war dann zu viel für ihn. Nun, Martin, wir müssen vorbereitet sein auf das, was kommt.
Ja.
Diese Folge heißt, mache dich auf und werde Licht. Nun, wir steuern auf die Krise aller Zeitalter zu. Und darauf müssen wir uns doch vorbereiten, oder? Zumindest in einem geistlichen Sinn. Bei Joel Kapitel 2 lesen wir, stoßt in das Schopahorn in Zion und blast Lärm auf meinem heiligen Berg, dass alle Bewohner des Landes erzittern. Denn der Tag des Herrn kommt, ja, er ist nahe. Das ist also unsere Aufgabe, richtig? Das muss Gottes Volk machen. Unruhezeiten stehen uns bald bevor. Die Erfüllung der Zeichen der Zeit beweisen uns, dass der Tag des Herrn nahe ist. Ich ging kurz die Nachrichten durch und sah mir all die gerade stattfindenden Ereignisse an, bei denen christlicher Nationalismus zunimmt. Ich bin mir sicher, dass du auch eine Menge Informationen sammelst. Die Zuhörer müssen sich bewusst sein, dass wir uns all diese Dinge ansehen.
Ja.
Aber lass uns warten, bis wir ein nettes Paket zusammengestellt haben.
Oh ja.
Dann sehen wir, wohin es führt.
Also ich denke, vor 3 Folgen hatten wir tatsächlich etwas zu christlichem Nationalismus.
Ja, aber das hat schon wieder an Schwung gewonnen.
Ja, das entwickelt eine Eigendynamik.
Man hat Artikel im Guardian und an prominenten Stellen, wo sie darüber sprechen.
Nur kurz, wenn wir schon bei diesem Punkt sind. Es ist so seltsam, nein, tatsächlich erschreckend, wie der christliche Nationalismus mit Bürgerkrieg verknüpft wird.
Ja, all das kommt gerade zusammen. Und wie Unmoral immer mehr zum Gesetz wird. Aber damit befassen wir uns jetzt nicht. Wir lesen hier, die Erfüllung der Zeichen der Zeit beweisen uns, dass der Tag des Herrn nahe ist. Nur um euch zu zeigen, dass das wirklich passiert. Die Tageszeitungen sind voll von Anzeichen eines schrecklichen zukünftigen Konflikts. Unverfrorener Raub geschieht regelmäßig. Streiks sind allgegenwärtig. Wir hatten in unserem Land erst einen Streik. Er legte das Transportwesen lahm. Auch der Schiffsverkehr wurde lahmgelegt. Nichts kann exportiert werden und auch nichts importiert werden. Die landwirtschaftlichen Erzeugnisse verrotten im Laderaum der Schiffe. Es ist einfach ein Drama. Diebstähle und Morde werden allseits begangen. Von Dämonen besessene Menschen nehmen Männern, Frauen und kleinen Kindern das Leben. Alle diese Dinge bezeugen, dass die Wiederkunft Christi nahe ist. Bei Unfällen und Unglücken zu Land oder zu Wasser, bei großen Feuersbrünsten, bei wütenden Tornados und schrecklichen Hagelstürmen, bei Unwetter, Überflutungen, Wirbelstürmen, Flutwellen und Erdbeben, überall und in 1000 Formen übt Satan seine Macht aus. Diese Krise kommt schleichend und allmählich über uns. Die Sonne scheint am Himmel und zieht wie gewohnt ihre Bahn und immer noch verkündigen die Himmel die Herrlichkeit Gottes. Die Menschen essen und trinken immer noch, pflanzen und bauen, heiraten und werden geheiratet, Kaufleute kaufen und verkaufen weiterhin. Vergnügungssüchtige drängen sich im Theater, bei Pferderennen und in Spielhöllen. Die größte Begeisterung herrscht vor und doch naht die letzte Stunde der Gnadenszeit schnell und jeder Fall ist bald für immer entschieden. Satan sieht, dass seine Zeit kurz ist. Er hat all seine Helfer ans Werk geschickt, damit die Menschen verführt, getäuscht, beschäftigt und bezaubert werden sollen, bis die Gnadenszeit vorbei und die Türe der Gnade auf ewig verschlossen ist. Martin, haben wir ein Werk zu verrichten?
Ja, die Zeit ist kurz.
Okay, dann machen wir doch weiter. Die Zeit ist gekommen, in der es ein Jammern und Bedauern geben wird, die kein Balsam der Menschen heilen kann. Wachende Engel halten jetzt die 4 Winde zurück, dass sie nicht wehen, bis die Knechte Gottes an ihren Stirnen versiegelt sind. Doch wenn der Herr seinen Engeln gebietet, die Winde loszulassen, wird es ein Kampfszenario geben, das keine Feder beschreiben kann. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Er ruft dem Himmel droben zu und der Erde, damit er sein Volk richte. Versammelt mir meine Getreuen, die den Bund mit mir schlossen über dem Opfer. Martin, das ist der Zustand der Welt. Und das ist die Zeit, in der wir leben. Noch viel mehr, als diese Worte niedergeschrieben wurden.
Ja, so viel mehr.
Wir müssen hier Teilhaber an Christi Leiden sein, wenn wir danach an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen. Wenn wir unsere eigenen Interessen verfolgen, wie wir uns selbst am besten erfreuen können, anstatt danach zu streben, Gott zu gefallen und seine kostbare, leidende Sache zu fördern, werden wir Gott entehren und auch die heilige Sache, die wir zu lieben vorgeben. Uns bleibt nur ein kurzer Zeitraum, in dem wir für Gott arbeiten können. Nichts sollte uns zu teuer sein, um es für die Errettung der verstreuten und zerrissenen Herde zu opfern. Diejenigen, die jetzt durch das Opfer einen Bund mit Gott machen, werden bald heimgeholt werden, um Anteil an einer reichen Belohnung zu haben und das neue Reich für alle Ewigkeit zu besitzen. Und lasst uns ganz und gar auf den Herrn leben und durch ein wohlgeordnetes Leben und gottesfürchtige Rede zeigen, damit wir mit Jesus zusammen waren und seine sanftmütigen und demütigen Nachfolger sind. Wir müssen arbeiten, solange es noch Tag ist, denn wenn die dunkle Nacht der Not und des Leides kommt, wird es zu spät sein, für Gott zu arbeiten. Jesus ist in seinem heiligen Tempel und wird jetzt unser Opfer, unser Gebete und unser Bekennen von Sünden und Fehlern annehmen. Er wird alle Übertretungen Israels vergeben, damit sie getilgt werden, bevor er das Heiligtum verlässt. Wenn Jesus das Heiligtum verlässt, dann werden diejenigen, die heilig und gerecht sind, weiterhin heilig und gerecht sein, denn ihre Sünden werden dann getilgt sein und sie werden mit dem Siegel des lebendigen Gottes versiegelt sein. Aber diejenigen, die ungerecht und unrein sind, werden weiterhin ungerecht und unrein sein, denn im Heiligtum wird kein Priester mehr sein, um ihr Opfer, ihr Bekenntnis und ihr Gebet vor des Vaters Thron darzubringen. Deshalb muss das, was zur Rettung der Seelen vor dem kommenden Sturm des Zorns zu tun ist, getan werden, bevor Jesus das Allerheiligste des himmlischen Heiligtums verlässt. Martin, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich fühle mich regelrecht getrieben, so als ob ich sehe, wie der Sand der Zeit ausläuft. Und es gibt noch so viele Menschen, sogar innerhalb unserer eigenen Familie, die nicht bereit sind.
Ja. Und wie du sagtest, verrinnt die Zeit so schnell, dass ein etwas Spirituelles, Göttliches treibt.
Wie bereitet man einen Verstand vor, der nicht vorbereitet werden will? Wie erreicht man Menschen, die die Tür geschlossen haben? Wie berührt man eine spirituelle Seite? Wie macht man es?
Wir können es nicht.
Das ist frustrierend.
Aber da kommt Gott ins Spiel. Wir sind der Seemann, er ist der Ackerbauer.
Er muss es wachsen lassen. Aber Martin, es scheint fast so, als ob die Chancen für uns schlecht stehen.
Definitiv.
Es scheint, als ob der Feind nicht nur von außen arbeitet, sondern auch von innen. Und was das Arbeiten von innen betrifft, ist es schon ziemlich effektiv, richtig?
Wir haben von innen mehr zu befürchten als von außen.
Das ist problematisch. Jesaja gibt uns unsere Marschbefehle und daher kommt auch unsere Überschrift. Mach dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Martin, aber wenn man großes Licht hat, bedeutet das doch, dass man eine große Verantwortung hat. Man kann nicht einfach sagen, nun, ich habe das Licht, ich bin so froh, dass ich das Licht habe. Was ist mit denen, die kein Licht haben?
Es gibt da diesen Vers, der sagt, wir können es nicht unter den Scheffel stellen.
Als wir noch blind waren, hatten wir eine Entschuldigung. Aber als er diesen Brei aus Lehm machte und uns auf die Augen legte und uns damit zum Teich Siloa schickte, was gesandt bedeutet, dann ist man dazu gesandt, eine bestimmte Aufgabe auszuführen. Man muss diejenigen, die nicht hören wollen, ein Zeugnis geben. Stimmt's?
Ja.
Als er ging ja zu den Pharisäern, die fragten, wer hat dich geheilt? Und er sagte, es war Jesus. Er hatte ihn noch nicht gesehen, aber er wusste, wer er war. Er hatte ihm die Augen geöffnet. Seit Anbeginn der Welt war es noch nie vorgekommen, dass die Augen eines Blindgeborenen geöffnet wurden. Ob dieser Mensch ein Sünder ist oder nicht, das weiß ich nicht. Aber eins weiß ich war blind und jetzt sehe ich. Dieser Mensch ist ein Sünder, denn er tat es an einem Sabbattag. Und du bist ganz in Sünde geboren, sagten sie zu ihm. Ob er ein Sünder ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber eins weiß ich war blind und jetzt sehe ich. Warum wollte er es noch einmal hören? Wollte er auch seine Jünger sein? Stell dir nur diese Geschichte vor. Das heißt, wenn man Licht erhalten hat, ist man gesund. Und wenn man gesandt ist, läuft man gegen die Wand. Oder?
Das stimmt. So ist das Leben.
Ja, so ist das Leben. Und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Was für eine Verheißung. Heb deine Augen auf und sieh dich um. Diese alle kommen versammelt zu dir. Deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm herbeigetragen werden. Wenn du dies siehst, wirst du vor Freude strahlen und dein Herz wird klopfen und weit werden, denn der Reichtum des Meeres wird dir zugewandt. Das sind die Nationen. Die Schätze der Heidenvölker werden zu dir kommen. Eine Menge Kamele wird dich bedecken, Dromedare und Midian und Epher. Sie alle werden zu Saba kommen, Gold und Weihrauch bringen und mit Freuden das Lob des Herrn verkündigen. Wie erklärt man diese Verheißung? Wann findet das statt, Martin?
Beim Spätregen.
Martin, das ist der Spätregen. Kannst du dir vorstellen, wenn sie kommen? Wenn die Völker kommen? Aber bevor sie kommen können, brauchen sie eine Botschaft. Das heißt, dass wir die Botschaft geben müssen.
Den lauten Ruf.
Und dann kommt der laute Ruf. Dieser laute Ruf ist ein Ernteaufruf.
So ist es.
Sie müssen die Botschaft schon gehört haben. Nun, die Botschaft ging auch in der Zeit Jesus hinaus, noch vor dem Frühregen.
Ja.
Jesus hatte den guten Samen gesät. Er hatte diesen guten Samen gesät und die Leute hatten die Wunden gesehen. Die Menschen wussten von ihm, die Menschen kannten all diese Dinge. Aber sie waren nicht überzeugt. Sie hatten seine Gleichnisse gehört, sie hatten seine Lehren gehört, sie sprachen untereinander darüber, sie stritten sich darüber. Manche verdammten es, manche nahmen es an. Das ganze Spektrum. Die Wahrheit war bekannt. Aber sie schlummerte. Und dann kamen sie unter der Kraft des Frühregens herein, zu Tausenden. Wird das am Ende auch passieren?
Ja, beim Spätregen.
Ja.
Sogar noch mehr.
Ja, sogar noch mehr. Das heißt, dass all diese Leute kommen, aber sie müssen etwas haben, wozu sie kommen können. Denkst du, dass sie über einige der Vorträge streiten, die heute in die Welt hinausgehen? Nicht nur von uns, sondern auch von vielen anderen Sprechern. Und sie fragen sich, haben diese Leute jetzt recht oder nicht? Diskutieren sie über diese Themen?
Ja.
Hast du das gesehen? Hast du davon gehört? Sind diese Leute verrückt? Sind sie durchgeknallt oder dieses oder jenes? Geschah das auch zur Zeit Jesu?
Definitiv.
Wir müssen also anregen, oder? Werden wir Widerstand haben?
Vielfältig.
Hatte Jesus Widerstand?
Ja.
Erlebten die Jünger Widerstand?
Sie wurden tatsächlich alle umgebracht.
Okay, Martin, das ist wirklich sehr ermutigend. Aber das wird geschehen. Genau das muss unter dem Spätregen geschehen. Mach dich auf und werde Licht, denn dein Licht geht auf über dir. Muss man Licht haben, um Licht weitergeben zu können?
Ja, anders geht es nicht.
Jesaja Kapitel 60, Abvers 7. Alle Schafe von Kedar werden sich zu dir versammeln. Die Widder Nebajots werden dir zu Diensten stehen. Sie werden als wohlgefälliges Opfer auf meinen Altar kommen und ich will das Haus meiner Heiligkeit noch herrlicher machen. Spricht er hier über Schafe und Böcke?
Nein, er spricht hier von Menschen.
Er spricht von Menschen. Wer sind die, welche gleich einer Wolke daherfliegen und wie Tauben zu ihren schlagen? Ja, auf mich warten die Inseln und die Tarisschiffe kommen zuerst, um deine Söhne aus der Ferne herzubringen, samt ihrem Silber und Gold, für den Namen des Herrn deines Gottes und für den Heiligen Israels, weil er dich herrlich gemacht hat. Nun, dieses Silber und Gold, Martin, ist es wörtlich zu verstehen?
Nein.
Ist Silber nicht ein im Feuer geläuteter Charakter?
Ja.
Und Gold ist Glaube und Liebe? Diese Menschen werden also das Evangelium angenommen haben. Und sie müssen gesammelt werden. Sie werden also aus der ganzen Welt kommen. Und Fremdlinge werden deine Mauern bauen. Das heißt, sie werden das Gesetz Gottes verteidigen. Sie müssen von irgendjemandem darüber gehört haben. Und ihre Könige dich bedienen, denn in meinem Zorn habe ich dich geschlagen, aber in meiner Gnade erbarme ich mich über dich. Deine Tore sollen stets offen stehen und Tag und Nacht nicht zugeschlossen werden. Wofür stehen die Tore, Martin?
Fürs Gericht.
Da kamen früher die Richter zusammen. Sie trafen sich immer in den Toren. Die Mauern waren ziemlich dick und das Gerichtswesen war in den Mauern integriert. Dort wurden Urteile gefällt. Und das Gericht gründet sich aufs Gesetz. Deine Tore des Gerichts sollten stets offen stehen und Tag und Nacht diese Leute aufnehmen. Wer richtet sie denn?
Gott.
Ja, Gott. Er bringt sie herein.
Der Heilige Israels.
Damit der Reichtum der Heidenvölker herzugebracht und ihre Könige herbeigeführt werden können. Denn das Volk und das Königreich, das sie nicht dienen will, wird umkommen und diese Nationen sollen vollständig vertilgt werden. Nun, Martin, Jesaja sagt hier im Grunde, wenn sie nicht anerkennen, dass du die Wahrheit hast, werden sie verloren sein.
Das ist traurig.
Es ist nicht so, dass die Könige kommen und dir dienen, aber sie werden anerkennen, dass du ein höheres Reich vertrittst und dass sie diesem Reich gehorchen müssen, nämlich dem Reich des Herrn. Das ist die große Verheißung all dessen, was unter dem Spätregen geschehen wird. Bis zu einem gewissen Maß auch unter dem Frühregen. Denn sogar Menschen aus dem Haushalt Cäsars wurden bekehrt. Und auch viele Könige danach wurden während der Reformation bekehrt.
Ja.
Führer wurden bekehrt. Und am Ende wird es sogar Leute aus der Welt der Politik geben, die die Wahrheit anerkennen und herauskommen.
Ja.
Wir dürfen nicht jeden abschreiben.
Nein.
Nein, wir müssen sie nicht betrachten und sagen, ach, der wird es nie schaffen.
Nein, denn das Problem hast du ja schon so oft angesprochen.
Ja.
Wenn man Aaron beurteilen müsste, hätte man falsch über ihn geurteilt.
Ja.
Denn als er das goldene Kalb gemacht hatte, hätte man ihn abgeschrieben.
Ja, schreib ihn ab. Wir dürfen also niemanden abschreiben. Wir müssen einfach weiterbeten. Denn es gab viele Könige in Israel, die schreckliche Dinge taten und sich am Ende bekehrten. Gott wird Weisheit geben. Die Herrlichkeit des Libanon wird zu dir kommen. Wacholderbäume, Platanen und Zypressen miteinander. Spricht er hier von Bäumen?
Nein.
Wenn man gerecht ist, beschreibt die Bibel es wie Bäume, die in einem fruchtbaren Tal oder an Wasserbächen gepflanzt sind. Um den Ort meines Heiligtums zu schmücken, denn den Schemel für meine Füße will ich herrlich machen. Und tief gebückt werden die Söhne deiner Unterdrücker zu dir kommen und alle, die dich geschmäht haben, werden sich zu deinen Fußsohlen niederwerfen und dich Stadt des Herrn nennen, Zion des heiligen Israels. Das ist eine großartige Verheißung, dass so viele, die gegen einen waren, am Ende des Lichts sehen werden.
Man soll also nie die Hoffnung verlieren, sondern glauben, dass Gott jeden verändern und retten kann.
Paulus erwähnte diese drei: Glaube, Hoffnung, Liebe. Doch die größte unter ihnen ist
Liebe.
Liebe. Die Hoffnung wird aufhören und der Glaube wird aufhören, aber die Liebe wird bleiben. Die Liebe wird für immer bleiben.
Ja.
Aber Glaube und Hoffnung werden aus dem Wörterbuch verschwinden. Denn sobald man es erkannt hat, muss man nicht mehr darauf hoffen. Und sobald man es sehen kann, braucht man keinen Glauben mehr zu haben. Es ist oft so schwer zu verstehen, was Jesus da sagt. Manchmal fragt man sich, warum ist es so geschrieben? Oder warum drückt der Herr es genau so aus, wie er es tat? Wir sprechen hier von Glaube, von Liebe und von Hoffnung, nicht wahr? Wenn ich jetzt meine Bibel nehme und mich richtig erinnere, steht es in Johannes im Kapitel 14.
If I remember correctly, it's in John, I think it's chapter 14.
No, it's Nein, es ist Kapitel 16. Ja, 16. Da sagt Jesus im Vers 8, und wenn jener kommt, der Heilige Geist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Genau diese drei. Dann beschreibt er es näher. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Martin, ist es also eine Sünde, nicht an Christus zu glauben?
Definitiv.
Nicht an ihn zu glauben ist eine Sünde, richtig?
Ja.
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich, sagte er. Wenn man das nicht glaubt, ist es eine Sünde. Und das bedeutet, dass man kein ewiges Leben haben kann. Denn der Sünde sollt ist der Tod. Es ist eine seltsame Art, es auszudrücken. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Und das nächste ist noch seltsamer. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht.
Glaube.
Glaube. Denn es ist doch Gerechtigkeit durch Glauben. Warum ist es also aus Glauben? Weil er nicht mehr hier ist und man ihn nicht mehr sieht. Deshalb muss es durch Glauben sein. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Es muss also Gerechtigkeit aus Glauben sein. Wie bin ich also gerettet?
Durch Glauben.
Durch Glauben. Und ich kann nur glauben an etwas, was ich nicht sehe. Richtig?
Ja.
Es ist eigentlich brillant ausgedrückt. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Deshalb muss man ihn im Glauben annehmen. Wenn man es nicht im Glauben annimmt, ist man verloren.
So ist es.
Was ist mit all den Systemen, die die Gerechtigkeit aus Glauben nicht akzeptieren?
Sie müssen es.
Was ist mit den Systemen, die es als Tabu erklären? Wie kommen sie an Vers 10 vorbei? Sie stecken in großen Schwierigkeiten, oder? Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Aber Martin, er ist ein brüllender Löwe. Warum ist er ein brüllender Löwe?
Weil er gerichtet ist.
Du hast recht, weil er gerichtet ist. Ach, ich liebe diese Bibel, es ist so wunderbar ausgedrückt. Also wie es formuliert wird, lässt einen manchmal stolpern und man denkt, warum ist es so ausgedrückt? Aber wenn man anfängt, es zu analysieren, es muss einfach göttlich inspiriert sein. Und die Jünger erinnerten sich Wort für Wort daran. Es ist rot geschrieben, weil es ein Zitat von Jesus ist. Johannes schrieb das lange danach. Er saß irgendwo und schrieb das nieder.
Wenn ich darüber nachdenke, ich sagte ja vorhin, dass alle Jünger umgebracht wurden. Aber es gibt auch die Verheißung von Johannes.
Ja.
Er wurde nicht von ihnen umgebracht, sondern starb im hohen Alter.
Richtig. Versuchen sie denn, ihn umzubringen?
Ziemlich oft. Das ist auch eine Verheißung für die Zeit, in der wir leben und die wir durchmachen müssen und in der wir der Welt diese Botschaft bringen.
Okay. Vers 15 lautet, dafür, dass du verlassen und verhasst gewesen bist, sodass niemand dich besuchte, will ich dich zum ewigen Ruhm machen. Dass man sich über dich freuen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Du wirst die Milch der Heiden saugen und dich an königlichen Brüsten nähren, so wirst du erfahren, dass ich der Herr, dein Erretter bin und dein Erlöser, der mächtige Jakobs. Das heißt also, dass die Heiden und die Könige dir zu Hilfe kommen und helfen, dich zu versorgen.
Wow.
Sie werden die Mittel zur Verfügung stellen, die notwendig sind für alles, was getan werden muss. Statt Erz will ich Gold herbeibringen und statt Eisen Silber, statt Holz aber Erz. Gibt es also eine Verbesserung?
Ja.
Und statt der Steine Eisen. Ich will den Frieden zu deiner Obrigkeit machen und die Gerechtigkeit zu deiner Verwaltung. Man wird in deinem Land von keiner Gewalttat mehr hören, noch von Verheerung und Verwüstung innerhalb deiner Grenzen, sondern deine Mauern sollen Heil und deine Tore Ruhm genannt werden. Das heißt also das Gesetz und das Gericht. Du wirst sie loben. Gerecht sind deine Urteile, das heißt also, all diese Leute, die die Botschaft gehört haben, werden bei der Ausgießung des Spätregens und beim lauten Ruf überzeugt werden. Und sehr viele werden sich Gott zuwenden. Sie werden aus Babylon herauskommen, und zwar scharenweise. Und leider werden viele Gottes Kirche verlassen. Aber die Zahlen werden nicht sinken.
Nein.
Die Sonne wird nicht mehr dein Licht sein am Tag, noch der Mond wird dir als Leuchte scheinen, sondern der Herr wird dir zum ewigen Lichte werden und dein Gott zu deinem Glanz. Das heißt also, dass er in dieser himmlischen Stadt die Sonne überstrahlen wird. 10-mal heller. Man wird sie also nicht brauchen.
Stimmt.
Deine Sonne wird nicht mehr untergehen und dein Mond wird nicht verschwinden, denn der Herr wird dir zum ewigen Licht werden und die Tage deiner Trauer sollen ein Ende haben. Das ist die Verheißung ewigen Lebens. Und dein Volk wird aus lauter Gerechten bestehen und das Land auf ewig besitzen, als Schößling meiner Pflanzung, ein Werk meiner Hände mir zum Ruhm. Der Kleinste wird zu tausend werden und der Geringste zu einem starken Volk. Ich, der Herr, werde das zu seiner Zeit rasch ausführen. Das sind also die Verheißungen, die wir für die Ausgießung des Spätregens haben und auch für die Wiederherstellung aller Dinge. Wie wichtig ist es also, dass wir jetzt unser Licht scheinen lassen?
Es gibt keine andere Zeit, denn wir befinden uns in großer Finsternis.
Arbeitet, solange es noch Tag ist, richtig?
Genau. Was du also damit sagen willst, ist, dass wir eine Zeitspanne vor der Wiederkunft haben, in der der Spätregen fällt, und dann danach die Zeit, wenn wir im Himmel sind.
Ja, wenn alles wiederhergestellt ist und wie es dort sein wird. Völlig richtig. Lass uns diese Typologien ansehen. Denn wir sprechen ja über, mache dich auf und werde Licht. Wir müssen also wissen, was wir da tun müssen. Denn all diese Leute müssen die Wahrheit annehmen. Sonst können sie nicht in Scharen kommen. Das Sehen muss also schon geschehen sein.
Ganz genau.
Und beim Spätregen müssen sie hereingerufen werden. Lass uns einen Blick auf diese Geschichte in 1. Könige werfen. Kapitel 9, Abvers 1. Und es geschah, als Salomo das Haus des Herrn und das Haus des Königs vollendet hatte, und alles, was er zu machen begehrte und wozu er Lust hatte. Salomo baute ein buchstäbliches Haus, den Tempel. Wir sind beauftragt, ein geistiges Haus zu bauen.
Ja.
Ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, sagt Paulus. Also die Gemeinde, wir müssen die Kirche aufbauen. Und sie besteht aus lebendigen Steinen. Lass uns zu den Parallelen hier kommen. Da erschien ihm der Herr zum zweiten Mal, wie er ihn im Gibeon erschienen war. Und der Herr sprach zu ihm, ich habe dein Gebet und dein Flehen erhört, das du vor mir gebetet hast. Ich habe dieses Haus, das du gebaut hast, geheiligt, und meinen Namen dort wohnen zu lassen, ewiglich. Was beinhaltet das?
Sein Charakter.
Aha. Und meine Augen und mein Herz sollen alle Zeit dort sein. Und was dich betrifft? Wenn, das ist eine Bedingung, du von mir wandelst, wie dein Vater David gewandelt ist, mit lauterem Herzen und aufrichtig, und du alles tust, was ich dir geboten habe, und meine Satzungen und meine Rechte befolgst, so? Ist da eine Bedingung?
Definitiv.
Ist sie immer noch gültig?
Ja, und sie ist auch nicht nur hier erwähnt. Das wird so oft erwähnt. Es ist offensichtlich, dass sie immer noch gültig ist.
So will ich den Thron deines Königtums über Israel auf ewig befestigen, wie es sich deinem Vater David versprochen habe, indem ich sagte, es soll dir nicht fehlen an einem Mann auf dem Thron Israels. Sprach er da von Salomon oder von Christus?
Christus.
Wenn ihr euch aber, wieder eine Bedingung?
Ja, wenn ihr nicht.
Wenn ihr euch aber von mir abwendet und ihr eure Söhne und meine Gebote und meine Satzungen, die ich euch vorgelegt habe, nicht befolgt, sondern hingeht und anderen Göttern dient und sie anbetet. Und dann kommt das Resultat, richtig? Gilt für das geistige Haus das Gleiche?
Definitiv.
Warum begreifen die Leute es nicht?
Weil sie es nicht auch auf sich selbst anwenden wollen.
So werde ich Israel ausrotten aus dem Land, das ich ihnen gegeben habe, und das Haus, das ich meinen Namen geheiligt habe, werde ich von meinem Angesicht verwerfen, und Israel soll zum Sprichwort und zum Spott werden unter allen Völkern. Passierte das mit dem tatsächlichen Tempel?
Ja.
Kann das auch einem geistigen Tempel passieren?
Definitiv.
Und über dieses Haus, so erhaben es sein wird, wird dann jeder, der an ihn vorübergeht, sich entsetzen und spotten und sagen, warum hat der Herr diesem Land und diesem Haus so etwas angetan? Dann wird man antworten, weil sie den Herrn, ihren Gott, der ihre Väter aus dem Land Ägypten geführt hat, verlassen haben und sich an andere Götter gehängt und sie angebetet und ihnen gedient haben. Darum hat der Herr all dieses Unheil über sie gebracht. Kann es sein, dass dies auch einem geistigen Haus passieren kann?
Ja.
Wie war es übrigens im tatsächlichen Israel? Verfielen alle dem Abfall oder gab es Tausende, die herauskamen?
Tausende kamen heraus.
Und sie schlossen sich dem Nazarenern an.
Ja.
Sie hatten sich nicht abgesondert. Sie waren immer noch ein fester Bestandteil der Juden. Doch schließlich wurden sie hinausgeworfen, richtig? Und es geschah, als die 20 Jahre verflossen waren, in denen Salomo die beiden Häuser, das Haus des Herrn und das Haus des Königs, gebaut hatte, wozu Hiram, der König von Tyros, Salomo mit Zedern und Zypressenholz und Gold ganz nach seinem Begehren versorgt hatte, da gab der König Salomo dem Hiram 20 Städte in Land Galiläa. Und Hiram zog aus von Tyros, um die Städte anzusehen, die ihm Salomo gegeben hatte, aber sie gefiel ihm nicht. Es gibt immer jemanden, dem es nicht gefällt, stimmt's?
Ja, die Verheißungen Gottes sind also nicht einmal genug.
Nein. Und was sagte Hiram? Und er sprach, was sind das für Städte, mein Bruder, die du mir gegeben hast? Und er nannte sie Land Kabul bis zu diesem Tag. Denn Hiram hatte dem König 120 Talente Gold gesandt. Und so verhielt es sich mit den Frontarbeitern, die der König Salomo rekrutierte, um das Haus des Herrn und sein Haus zu bauen und in Millo und die Mauer von Jerusalem und Hazor und Megiddo und Gesa. Denn der Pharao, der König von Ägypten, war hergekommen und hatte Gesa eingenommen und mit Feuer verbrannt und die Kanaaniter, die in der Stadt wohnten, getötet, und er hatte es seiner Tochter, der Gemahlin Salomons, als Mitgift gegeben. Salomo hatte also viele Probleme, richtig? Eines davon waren Frauen.
Ökumene.
Was bedeutet das im geistigen Sinne? Er dachte, er könnte die Welt durch Ökumene erreichen. Hatte er Erfolg?
Nein.
Nein?
Nein, überhaupt nicht.
So baute Salomo Gesa und das untere Bet Horon, auch Baalat und Tadmor in der Wüste, im Land Juda, und alle Vorratsstädte, die Salomo hatte, und die Wagenstädte und die Reiterstädte. Wie war das übrigens? Sagte Gott nicht, dass man nicht viele Pferde halten solle?
Ja.
Das sagte er.
Ja.
Das sagte er doch. Aber er führte noch Pferde aus Ägypten ein. Neigte er also dazu, sich auf seine eigenen Stärke zu verlassen?
Oh ja, definitiv. Sogar wenn man sich den Tempelbau betrachtet, da gab es auch bestimmte Dinge, die er nicht so machte, wie Gott es von ihm erwartete.
Richtig, er suchte bei den anderen Ländern Hilfe, wo Gott doch Israel Hilfe gewährt hatte. Und diejenigen, die Experten für die Feinarbeit waren, waren doch Nachfahren genau derer, die Gott gesegnet hatte. Doch sie waren zu den Heiden gegangen und hatten sich dort durch Heirat vermischt. Jetzt kamen sie zurück, gewissermaßen halb verbunden, und taten die Arbeit für Geld.
Ja.
Okay. Und alle Vorratsstädte, die Salomo hatte, und die Wagenstädte und die Reiterstädte, und wozu Salomo Lust hatte zu bauen in Jerusalem und im Libanon und im ganzen Land seiner Herrschaft. Alles Volk, das von den Amoritern, Hethitern, Pheresitern, Hevitern und Jebusitern übrig geblieben war und nicht zu den Kindern Israels gehörte, ihre Söhne, die im Land nach ihnen übrig geblieben waren, an denen die Söhne Israels den Bann nicht nachvollziehen konnten, die rekrutierte Salomo zum Frondienst bis zu diesem Tag. Aber von den Söhnen Israels machte Salomo keine zu Leibeigenen, sondern sie waren Kriegsleute und seine Diener und seine Fürsten und seine Wagenkämpfer und Oberste über seine Wagen und über seine Reiter. In all dem steckt doch eine Menge Typologie. Das heißt also, dass es Dinge gab, die er richtig machte, und andere Dinge, die er falsch machte. Und am Anfang war er sehr eifrig und wandelte auf den Wegen seines Vaters David. Außer natürlich bei der Sache mit Bathsheba. Aber er hatte die Neigung zur Ökumene.
Ja.
Das war ein Problem. Wir können viel daraus lernen. Und auch für den Zustand, in dem sich die Kirche heute befindet. Wir haben genau die gleichen Probleme.
So leidet der Tempel, den wir eigentlich jetzt bauen sollten, am gleichen Problem.
Ja, und es bedarf einiger Reinigung. Wir müssen jetzt nicht alles lesen, was er tat, aber Gottes Volk sollte offensichtlich per Kopf und nicht der Schwanz sein. Lass uns das hier mit dazunehmen. Wenn es hier heißt, aber von den Söhnen Israels machte Salomo keine zu Leibeigenen, sondern sie waren Kriegsleute und seine Diener und seine Fürsten und seine Wagenkämpfer und Oberste über seine Wagen und über seine Reiter. So spricht er hier von der Armee Gottes. Wir sind freie Menschen, die sich aus freien Stücken dazu entschließen, dem Herrn zu dienen. Wir müssen es also im geistigen Sinne betrachten. Er baute all diese Orte. Sobald die Tochter des Pharao heraufgezogen war von der Stadt Davids in ihr Haus, das er für sie gebaut hatte, da baute er auch die Milo. Er hatte auch diese Neigung, Dinge für all diese anderen Frauen zu machen, die in seinem Umfeld waren. Dann baute er eine Schiffsflotte. Er entwickelte. Die Kirche wuchs also.
And then he made a navy. So he expanded. So the church, in other words, grew.
Er hatte auch diese Verbindung zu Hiram, stimmt's? Und Hiram sandte auf die Schiffsflotte seine Knechte, die sich auf die Schiffe verstanden und auf dem Meer erfahren waren, mit den Knechten Salomos auf die Fahrt. Und sie gelangten bis nach Ophir und holten dort Gold. Er wurde also unglaublich reich.
Ja.
Haben wir heute ähnliche Situationen, in der
ja.
die Kirche der Weise, reich, und sie reich
und wohlhabend
wurde
und in Beziehungen der Erkenntnis Gottes sein
unterhält?
Und das der Welt verkündigen?
Martin, in einem geistigen Sinn hat diese irdische Sache, bei der Menschen beteiligt sind, gute Aspekte und andere, die nicht so gut sind. Was möchte Gott wirklich von seiner Kirche? Sehen wir uns doch Psalm 45 ab Vers 7 an. Dein Thron, o Gott, bleibt immer und ewig. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Das beschreibt die Herrschaft Gottes. Sie ist vollkommen. Du liebst die Gerechtigkeit und hast die Gesetzlosigkeit. Darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Gefährten. Nach Myrrhe, Aloe und Kassia duften deine Kleider. Über wen spricht er hier?
Hier spricht es über Jesus.
Ja, das ist die Schönheit Jesu. Jetzt sieh dir das an. Königstochter stehen da, mit deinen Kostbarkeiten geschmückt. Die Königin steht zu deiner Rechten in Gold von Ophir. Wer ist diese Königin?
Das ist die Kirche.
Das ist die Kirche. Aber da sind noch andere ehrbare Frauen. Das heißt, da gab es viele Kirchen, die Kirche der Reformation beispielsweise.
Genau.
Werden sie im Reich Gottes vertreten sein?
Ja.
Aber über allem steht die Braut Christi, die alle einschließt. Sie ist die Königin in Gold von Ophir. Das heißt, sie hat den Charakter.
Ja, rein.
Wir hatten es im Typus, aber es war unklar.
Ja.
Das hier ist vollkommen. Höre. Tochter, schau her und neige dein Ohr. Vergiss dein Volk und das Haus deines Vaters. Und wird der König deine Schönheit begehren, denn er ist dein Herr, so huldige ihm. Es ist eine Beziehung, die sich Gott mit seiner Kirche wünscht. Und es dreht sich alles um den Charakter. Nun, es gab diese interessante Geschichte in 1. Könige Kapitel 10, als Salomo das Haus gebaut hatte und voller Eifer war. Er hatte nicht alles richtig gemacht, aber sein Herz war noch aufrichtig. Später wurde er dann süchtig nach der Ökumene und nahm all diese Frauen in seinen Harem.
Ja.
Darauf müssen wir achten. Wir neigen dazu, genau dasselbe zu tun.
Ja, denn damit schlichen sich die ganzen übrigen Abtrünnigkeiten herein.
Ja, vielleicht werden wir sogar Vorsitzender oder stellvertretender Vorsitzender eines ökumenischen Gremiums und denken, dass wir damit dem Herrn gefallen. Davor sollten wir uns besser hüten. Wir sollten lesen, was mit Salomo geschah. Am Ende wurde er weich.
Ja.
Aber das ist eine wunderschöne Geschichte in 1. Könige Kapitel 10. Und die Königin von Saba, hier ist eine dieser Frauen, die für mehr als nur eine buchstäbliche Frau stehen, eine Kirche.
Ja.
Sie ist zwar eine tatsächliche Person, dient aber als Typus, derer, die eines Tages dastehen werden und die wir gerade gelesen haben. Sie hörten von dem Ruhm Salomons wegen des Namens des Herrn und sie kam, um mit Rätsel zu prüfen.
Also die Kirche, die wahre Kirche, hat Lehren da draußen und die anderen Kirchen werden kommen, um sie mit schweren Fragen zu prüfen.
Wie könnt ihr dieses und jenes sagen? Schwere Fragen. Muss man seine Bibel kennen? Wie sehr muss man hier drin vorbereitet sein, um die Botschaft zu bringen? Sie werden mit schweren Fragen kommen. Ihr sagt dieses und jenes, sie redet von 1844. Das ist eine Menge Unsinn. Könnt ihr uns zeigen, wo das in der Bibel steht? Ihr sagt dieses und jenes, ihr redet von der Sterblichkeit des Menschen, ihr redet von all diesen Dingen. Zeigt es mir. Sie kam aber nach Jerusalem mit sehr großem Reichtum, mit Kamelen, die Gewürze und sehr viel Gold und Edelsteine trugen. Und als sie zu Salomo kam, sagte sie ihm alles, was sie auf dem Herzen hatte. Sie hatte viele Fragen. Martin, haben die Leute in der Welt viele Fragen? Wie viele Fragen bekommen wir?
Wir bekommen Hunderte.
Haben wir Leute, die nichts anderes machen, als Fragen zu beantworten?
Ja, und sie können nicht mithalten.
Sie können nicht mithalten. Beantwortest du Fragen?
Ich versuche es.
Ich versuche es auch. Manchmal ist es schon sehr überwältigend. Sagen wir es mal so. Nun gut, sie hatte Fragen und es sprudelte aus ihr heraus. Sie wollte alles wissen. Und Salomo gab ihr Antwort auf alle ihre Fragen. Auf wie viele Fragen?
Auf alle.
Auf alle. Martin, sollte es uns möglich sein, alle Fragen zu beantworten? Woher bekommt man die Informationen, um die Fragen beantworten zu können?
Aus der Bibel, aus dem Geist der Weissagung.
Du musst also das Gesetz und das Zeugnis studieren. Okay. Salomo konnte also alle Fragen beantworten. Es war dem König nichts verborgen, dass er es ihr nicht hätte erklären können.
Wer half ihm?
Das musste der Heilige Geist gewesen sein, stimmt's?
Ja.
War das genug? Als aber die Königin von Saba alle Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte und die Speise auf seinem Tisch, im alten Englisch steht da Flash, aber modern wäre das die Speise auf seinem Tisch. Was betrachtet sie für sich? Sie sah sich Salomos Weisheit an. Das heißt, sie wartete ab. Sie war wie die Berührer. Sie prüfte, ob es so war. Sie ging hin und prüfte, ob es so dastand, wie Salomo es beschrieben hatte. Und das Haus, das er gebaut hatte, war das Haus, also der geistige Aspekt, die Kirche in Übereinstimmung mit der Weisheit? Es muss so gewesen sein. Was war mit der Speise auf seinem Tisch? Warum ist das wichtig, Martin? Warum sollte sie sich das Essen auf seinem Tisch ansehen? Es muss doch anders gewesen sein, oder?
Das musste es, besonders wenn man es mit dem Rest der Welt vergleicht.
Gut, also die Speise auf seinem Tisch. Was soll das ganze Zeug hier? Das vegane Zeug auf deinem Tisch? Diese pflanzenbasierte Ernährung, warum? Sie sah sich die Speise auf seinem Tisch und die Wohnung seiner Knechte an. Warum sah sie sich die Wohnung seiner Knechte an?
Nun, das hängt damit zusammen, wie er sie behandelte.
Okay. Und vielleicht saß der Butler irgendwann einmal direkt neben ihm.
Ja.
Und sie dachte sich, also so was? Was macht der Butler hier? Er sitzt direkt neben dem König. Jeder andere irdische König würde ihm eine Ohrfeige geben und ihn zurück auf seinen Platz verweisen. Aber hier sitzt dieser Butler direkt neben dem König und spricht mit ihm, als wäre er sein Freund. Das ist merkwürdig. Dieser König behandelt die Menschen anders.
Ja, jeden gleich.
Okay. Also die Speise auf seinem Tisch war anders. Sollte unsere Speise anders sein, Martin? Sollten die Leute fragen, warum ist das Essen auf eurem Tisch anders? Sollten wir dieses Buch nehmen und sagen, lass es mich dir zeigen?
Ja.
Okay. Sollten wir Leute nach ihrem Status oder nach ihrer Beziehung zu Gott behandeln?
Nach dem Status in ihrer Beziehung zu Christus.
Okay.
Wie Christus sie sieht.
Und das Auftreten seiner Dienerschaft und ihre Kleidung. Sie waren anders angezogen als die anderen. Ich denke, dass die Damen anständig angezogen waren und auch die Männer waren anders als der Rest. Auch seine Mundschenke. Alles war anders. Sie hatten nie zuvor etwas derartiges gesehen. Und auch die Brandopfer, die er im Haus des Herrn darbrachte. Ging er prahlend und großtuerisch als König von Israel hin? oder ging er demütig hinauf?
Ja.
Als sie nun all diese Dinge sah, alles war anders. Das Essen auf seinem Tisch war anders. Seine Weisheit war unübertroffen. Sie überprüfte es und es stimmte mit dem überein, was die Propheten gesagt hatten. Die Knechte wurden anders behandelt, auch seine Dienerschaft. Ihre Kleidung war anders, seine Einstellung war anders. Sie geriet außer sich vor Staunen. Es gab keinen Widerstand mehr.
Ja.
Sie erkannte, dass sein Reden und sein Handeln gleich waren. Und so zerbröselte ihr Widerstand. Und sie sprach zu dem König: Das Wort ist wahr, dass ich in meinem Land über deine Taten und über deine Weisheit gehört habe. Ich aber habe den Worten nicht geglaubt, bis ich gekommen bin und es mit eigenen Augen gesehen habe. Wie wichtig ist es, dass Gottes Kinder das ausleben, was sie glauben.
Die
Taten wie deine Weisheit. Man muss die Früchte dessen haben, was man sagt.
Und siehe, es ist mir nicht die Hälfte gesagt worden, du hast mehr Weisheit und Besitz, als das Gerücht sagt, das ich vernommen habe. Martin, wenn man bei einer Bibelstunde sitzt und sie mit ihren schweren Fragen kommen und versuchen, einen aufs Glatteis zu führen, muss man da nicht gewappnet sein?
Ja, das muss man. Und man bekommt es auch am Ende, wenn es wirklich so ist.
Kann man da Kompromisse eingehen? Oder muss die Frucht mit dem übereinstimmen, was man glaubt?
Es muss so sein, dass sie sagen, sogar noch mehr. Man hat alle Fragen beantwortet und noch mehr als das, was ich als Antwort erwartete.
Über das hinaus. Was sagte sie? Sie sagte, glücklich sind deine Leute, glücklich diese deine Knechte, die alle Zeit vor dir stehen und deine Weisheit hören. Gepriesen sei der Herr, dein Gott, der Gefallen an dir gehabt hat, sodass er dich auf den Thron Israels setzte. Weil der Herr Israels auf ewig liebt, deshalb hat er dich zum König eingesetzt, damit du Recht und Gerechtigkeit übst. Wen stellt dieser König tatsächlich dar?
Christus.
Ja, Christus. Wenn Leute in ähnliche moderne Umstände kommen, müssen sie genau das Gleiche sagen. Sie müssen Christus erkennen. Denn der Herr liebte Israel, als er liebte die Gemeinde. Deshalb war er der König, um Recht und Gerechtigkeit zu üben. Und sie gab dem König 120 Talente Gold und sehr viele Gewürze und Edelsteine. Nie wieder ist so viel Gewürz ins Land gekommen, wie die Könige von Saba dem König Salomo schenkte. Dazu brachte die Schiffsflotte Hirams, die Gold aus Ophir holte, sehr viel Sandelholz und Edelsteine von Ophir. Spricht die Bibel nicht von lebendigen Steinen? Spricht die Bibel nicht über Edelsteine im neuen Jerusalem? Und dass sie Menschen darstellen? Die 12 Apostel und die Patriarchen und all das? Es ist also ein Aufbau der Kirche, richtig? Und Sandelholz, nun, Sandelholzbäume sind sehr interessant, Martin, denn sie sind sehr verrottungsresistent.
Okay.
Sie haben eine natürliche Verrottungsresistenz und auch ein natürliches Insektizid. Sie können nicht angegriffen werden und sind wie Säulen, die für immer stehen. Sie haben ein besonderes Aroma. Was macht er mit diesen Bäumen, die so beständig sind, die einen so starken Duft haben und so widerstandsfähig sind? Was sagt das über den Charakter?
Ja, sie stehen fest, unverrückbar fest.
Ja, man kann sie nicht wegrücken. Sie können nicht weggefressen werden. Es ist einfach geschützt, natürlich geschützt. Und der König ließ einen Aufgang, im Englischen Säulen, aus Sandelholz machen für das Haus des Herrn. Steht in der Bibel, wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Haus des Herrn machen.
Ja.
Die Parallelen sind schon erstaunlich.
Ja, unglaublich.
Das ist so faszinierend. Und für das Haus des Königs, was machte er noch zu diesem Sandelholz? Zittern und Harfen für die Sänger. Wenn diese Säulen aus Sandelholz für den Herrn Musik machen, du magst Musik, nicht wahr?
Ja, ich liebe Musik.
Du magst Musik. So viel Sandelholz ist nie mehr ins Land gekommen, noch gesehen worden bis zu diesem Tag. Martin, müssen wir am Ende solche Bäume sein?
Ja, wir müssen am Ende Sandelholzbäume sein, sodass wir Säulen im Haus Gottes genannt werden können.
Der König Salomo aber gab der Königin von Saba alles, was sie sich wünschte, was sie erbeten hatte. Das ist keine Einbahnstraße. Sie brachte viel in die Kirche und erhielt alles, was sie sich jemals wünschen konnte. Ist das eine Erklärung für das, was geschehen wird?
Ja.
Was können wir bringen?
Wir können nur Jesus bringen und die Wahrheit und das Licht.
Gut, aber wir müssen auch unsere Anstrengungen, unser bestehendes Bemühen einbringen und unsere Werke, nicht um irgendetwas zu verdienen, aber weil wir alles erhalten haben, was wir uns wünschen.
Ja, wir müssen voll dabei sein.
Sie bekam alles, was sie erbeten hatte. Abgesehen von dem, was sie ihr schon gegeben hatte nach der Freigebigkeit des Königs Salomo. Und sie wandte sich und zog in ihr Land, sie und ihre Knechte. Wie viel erhielt sie? Mehr, als sie gegeben hatte.
Sogar mehr. Das lässt mich an den Zehnten denken. Der Herr sagt, prüft mich darin.
Ja.
Ihr werdet mehr herausbekommen, als ihr erbeten habt.
Das ist tatsächlich eine erstaunliche Geschichte. Und die Typologie darin ist so überwältigend. Das Gewicht des Goldes aber, das bei Salomo in einem Jahr einging, betrug 666 Talente Gold. Martin, das ist eine sehr interessante Zahl, denn sie lautet 666. Am Ende kann 666 umgedreht und eine sehr negative Sache werden. Wir müssen sehr vorsichtig sein.
Definitiv. Wenn man das im Kontext des Verses sieht, man kann nicht dem Mammon und Gott dienen.
Ja.
Dann hat das mit dem Mammon zu tun.
Was wir brauchen, ist also spirituelles Gold.
Ja.
Das nicht in Mammon verwandelt werden kann. Außer den Einkünften von den Karawanen und dem Handel der Kaufleute und von allen Königen Arabiens und von den Statthaltern des Landes. Und der König Salomo ließ 200 Langschilde aus gehämmertem Gold machen. 600 Schekel Gold verwendete er für jeden Schild und 300 Kleinschilde aus gehämmertem Gold. Und all diese Dinge, wir müssen es gar nicht alles lesen. Wirklich wichtig ist doch, was am Ende mit all dieser Herrlichkeit und all diesem Gold passierte. Was passierte damit?
Es wurde alles zerstört. Es war weg.
Es wurde weggenommen. Und anstatt dieser wunderschönen Schilde aus gehämmertem Gold, machten sie Schilde aus Bronze. Bronze statt Gold, Martin? Und es wird poliert, bis es wie Gold glänzt. Aber es bleibt doch nur Bronze.
You shine it up so that it looks like gold, but in actual fact it's just brass.
Können wir zu Bronze anstatt Gold werden?
Leider ja.
Meinst du, dass unsere Kirche Bronze als Gold präsentieren könnte? Wir müssen uns verbessern, stimmt's?
We'll have to improve, right?
We have to go back. Wir müssen wieder zu diesem Zustand zurückkommen. Man wird den Spätregen nicht bekommen, wenn man das Gold durch Bronze ersetzt hat. Die Bibel sagt tatsächlich, auch alle Trinkgefäße des Königs Salomo waren aus Gold und alle Geräte im Hause des Libanonwaldes waren aus feinem Gold. Nichts war aus Silber, denn dies achtet man zu den Zeiten Salomos gar nicht. Denn die Flotte von Tarisschiffen des Königs fuhr auf dem Meer mit der Flotte Hirams. Diese Flotte von Tarisschiffen kam alle 3 Jahre einmal und brachte Gold, Silber, Elfenbein, Affen und Pfauen. So war der König Salomo größer an Reichtum und Weisheit als alle Könige auf Erden. Und alle Welt suchte das Angesicht Salomons, um seine Weisheit zu hören, die ihm Gott ins Herz gegeben hatte. So sollte es sein. Hüte dich vor der Ökumene. Andere Frauen lieben. Hüte dich, Gold für Bronze einzutauschen. Und schließlich wurden alle Schiffe zerstört. Und es kam kein Gold mehr herein. Und der König machte das Silber in Jerusalem an Menge den Steinen gleich und das Zedernholz den Maulbeerfeigenbäumen in der Schefala. Und man brachte dem Salomo Pferde. Und in der King James steht auch Leinengarn aus Ägypten und ein Zug von Kaufleuten des Königs holte sie scharenweise um den Kaufpreis. Die Bibel sagt, er hätte die Pferde nicht holen sollen. Halte nicht viele Pferde. Wir sollen uns auf den Herrn verlassen. Wir sollen uns nicht auf unsere eigene Stärke verlassen. Und ganz gewiss will ich kein Leinen aus Ägypten. Ich möchte ein weißes Gewand der Gerechtigkeit, kein Fake-Gewand, das auch ganz weiß ist und von manchen getragen wird. Und ein Wagen wurde aus Ägypten eingeführt für 600 Silberlinge und ein Pferd für 150. Ebenso führte man sie durch ihre Vermittlung auch für alle Könige der Hethiter und die Könige von Aram aus. Sie setzten sich über das hinaus, was Gott gesagt hatte. Martin, wir haben jetzt also eine Vorstellung, wie es in aller Pracht war. Wir bekommen auch ein Bild über den Zustand, wenn es falsch läuft. Aber am Ende muss es doch so sein, wie es damals war, als es mit Gottes Willen übereinstimmte, richtig?
Genau. Wenn man die Geschichte zusammenbringt, muss die Kirche am Ende so sein, wie es Salomo zu der Zeit war, als er gerecht war.
Ja, unbedingt. Lass uns über Mache dich auf und werde Licht reden. Das Werk der Buchevangelisation sollte nicht weiter vernachlässigt werden. Oft wurde mir gezeigt, dass ein stärkerer, verbreitetes Interesse an unserem Werk der Buchevangelisation geben sollte. Die Verbreitung unserer Literatur ist ein sehr wichtiges Mittel, um vor Frauen und Männern das Licht auszubreiten, das nach Gottes Willen der Welt durch seine Kirche geben sollten. Martin, kann die elektronische Welt heute einen Teil davon ersetzen? Nicht vollständig, denn ein Buch ist immer wichtig, aber die Welt der Elektronik ist auch wichtig. Wir müssen es also tun. Die Verbreitung unserer Literatur in die Welt kann heutzutage elektronisch erfolgen. Um vor Frauen und Männern das Licht auszubreiten, das nach Gottes Willen der Welt durch seine Kirche gegeben sollte. Die von unseren Buchevangelisten verkauften Bücher eröffneten so manchem Verstand die unerforschlichen Reichtümer Christi. Im Dienst des Herrn gibt es vielerlei Arten von Arbeit zu tun. Im Tempeldienst gab es Holzhauer, genauso wie Priester, verschiedene Ordnungen, die graduell unterschiedliche Verantwortung trugen. Unsere Gemeindemitglieder sollen sich aufmachen, Licht werden. Denn ihr Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über ihnen. Lasst uns doch die, die die Wahrheit erkennen, aus dem Schlaf erwachen und jegliche Anstrengung unternehmen, Menschen dort zu erreichen, wo sie sind. Das Werk des Herrn darf von uns nicht länger zugunsten weltlicher Interessen zweitrangig behandelt und vernachlässigt werden. Wir haben keine Zeit für Untätigkeit oder Entmutigung. Das Evangelium muss der ganzen Welt verkündigt werden. Die Schriften, die das Licht gegenwärtiger Wahrheit enthalten, sollen überall hingebracht werden. Ist das unser Job?
Hundertprozentig.
Sollten wir mit internen Kämpfen aufhören und uns darauf konzentrieren?
Gewiss doch. Drängt euch zusammen.
Warum sind wir nicht wacher? Nicht hellwach. Jeder Arbeiter mag jetzt seine besondere Aufgabe verstehen und Stärke erhalten, um sich ihr von Neuem zu widmen. Unterschiedliche und besondere Erfahrungen der grenzenlosen Herrlichkeit Gottes werden mannigfaltiger Opfergaben zu Jesu Füßen bringen. Jede neue Offenbarung der Liebe unseres Heilands bewegt sich Waagschale für manche eine Seele in die eine oder andere Richtung. Das Ende aller Dinge steht bevor. Die Menschen in der Welt eilen ihrem Ruin entgegen. Ihre Pläne und Verschwörungen sind viele. Neue Mittel werden beständig hereingebracht, um Gottes Ratschlag wirkungslos zu machen. Die Menschen häufen Schätze von Gold und Silber an, nur damit sie von den Feuern der letzten Tage verzehrt werden. Es ist wichtig, dass wir uns die Evangelisation einbringen, egal in welcher Form.
Egal wie. Und heutzutage gibt es so viele verschiedene Wege, das zu tun. Wie du schon sagtest, auch elektronisch. Oder wenn man es immer noch mit tatsächlicher Literatur macht.
Ja.
Aber tut es.
Vernachlässigt es nicht. Aber wir sollten auch anfangen, Missionswerke zu gründen. Wir sollten das Gesundheitswerk hervorheben. Wir sollten Prophetenschulen haben. Das heißt, Schulen für Evangelisation. Wir sollten auf vielen Ebenen arbeiten.
Das ist wahr.
Aber um auf vielen Ebenen arbeiten zu können, brauchen wir viele Hände.
Und weil wir wissen, dass die Zeit kurz ist, haben wir keine Zeit für langwierige Studienzeiten.
Das sagt der Geist der Weissagung. Wir brauchen also intensive, kurze Kurse. Martin, ich denke, dass wir das tun sollten. Wir sollten uns tatsächlich in Evangelisationstrainings einbringen. Und wir sollten sogar derartige Kurse im Internet haben, damit Leute durch Informationen, die sie da erhalten, befähigt werden, die Botschaft in die Welt hinauszutragen. Denn die Zeit ist kurz.
Definitiv.
Wenn wir zum Markus-Evangelium gehen, sagte Jesus ihnen, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Wie werden sie glauben, wenn sie es nicht gehört haben? Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranke werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Martin, das müssen wir sehen.
Und das Glauben?
Wir wollen kein falsches System, sondern wir wollen etwas, das auf der Grundlage von Gerechtigkeit und Wahrheit angelegt ist. Wenn wir tun, was recht ist, gelten diese Verheißungen uns. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zu Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Das ist unsere Aufgabe. Dazu sind wir berufen. Und das müssen wir tun.
Und die Zeit dafür ist jetzt.
Ja, die Zeit ist kurz und sie ist jetzt da. Wir haben keine Zeit für Trödeln und Zaudern. Keine Zeit, um es aufzuschieben. Wir müssen uns alle ordentlich ins Zeug legen. Wir wollen also nochmal an die Geschwister appellieren. Vergesst die internen Kämpfe. Legt euch ins Zeug. Lasst uns die drei Engelsbotschaft predigen. Lasst es uns auf jede nur mögliche Weise tun. Lasst es uns durch Buchevangelisationen tun. Lasst es uns durch elektronische Medien tun. Lasst es uns tun, indem wir Gesundheitseinrichtungen eröffnen. Lasst es uns tun, indem wir Prophetenschulen aufbauen. Lasst es uns mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln tun.
Amen. Es ist an der Zeit.
Beten wir. Himmlischer Vater, macht euch auf und werdet Licht, denn euer Licht kommt, ist der Auftrag, der aus inspirierter Feder kommt. Hilf uns, dass wir nicht nur Empfänger bleiben, sondern Weitergebende und Reflektoren des großen Lichts, das über uns ausgegossen wurde. Segne dein Volk, erwecke deine Kirche und möge doch die Königin von Saba in Scharen kommen und die Botschaft empfangen. Alles, was in ihrem Herzen ist, mögen sie den Unterschied sehen, die Wahrheit annehmen und Teil von Gottes Herr werden. Das ist mein Gebet. In Jesu Namen. Amen.
Amen.